It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Würdest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, ui, ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreck schrauben, die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Hallo und herzlich willkommen bei den Wirtschaftsreportern. Das ist ein Podcast der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, kurz der WAZ. Mein Name ist Stefan Schulte und ich darf die Wirtschaftsredaktion der WAZ leiten. Ja, wir haben euch heute eine unserer beliebtesten Podcast-Folgen der letzten Monate mitgebracht. Zu Gast war Deka-Manager Ingo Speich. Warum machen wir das? Die Deka ist eine Fondsgesellschaft und Investor bei ThyssenKrupp. Und im Podcast geht Speich sehr hart mit der Führung von ThyssenKrupp ins Gericht. Beim Unternehmen sei in den letzten Jahren zu wenig passiert. Ja, nun, und daran hat sich bis heute, 3 Monate nach unserem Interview, offenbar wenig geändert. Denn seit Dezember 2023 ist der Aktienkurs von ThyssenKrupp weitergefallen. ThyssenKrupp-Chef Lopez hat die Ergebnisprognose für das aktuelle Geschäftsjahr nach unten korrigieren müssen und zuletzt auch keine Fortschritte präsentieren können. Also man kann sagen, das Vertrauen der Investoren von ThyssenKrupp war schon vor Weihnachten angeschlagen. Heute hat sich die Vertrauenskrise noch weiter verschärft. Die Probleme, die Deka-Experte Speich in diesem Interview nennt, sind also brandaktuell. Und ganz passend zu diesem Interview, das ihr gleich hört, hat Speich auch in seiner Rolle als ThyssenKrupp-Investor bei der Hauptversammlung im Februar dafür abgestimmt, dass der Aufsichtsrat von ThyssenKrupp auch nicht mehr Geld bekommen soll, weil die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Wenn ihr euch für die detaillierten Berichte zur ThyssenKrupp-Hauptversammlung oder zur Zwischenbilanz interessiert, dann packe ich euch die Links zu diesen Artikeln meines Kollegen Ulf Meinke in die Shownotes. Jetzt geht's also los in die Folge mit Ingo Speich und Ulf Meinke. Und darin wird nicht nur über ThyssenKrupp geredet, sondern auch über die Aufgaben der Deka und ob der Essener Energiekonzern RWE ein gutes Investment ist. Viel Spaß beim Zuhören.
Und Thyssen, ich verwende jetzt bewusst auch nochmal eine alte Formulierung aus einer Hauptversammlungsrede, ist weiterhin ein Ankündigungsweltmeister. Das bedeutet, das Management kommt sehr häufig im Wechselkarussell ins Unternehmen rein. Also Management bedeutet der Vorstand. Dann werden große Ankündigungen gemacht, die sich nachher dann nicht wiederfinden oder nicht umgesetzt werden.
Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Wirtschaftsreporter der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Ingo Speich vom Sparkassen-Wertpapierhaus Deka ist heute bei mir. Schön, dass Sie da sind, Herr Speich.
Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, heute in Essen sein zu dürfen.
Herzlich willkommen. Ja, Sie sind ja aus Frankfurt zu uns gereist und wir sprechen, weil Sie viele spannende Themen im Gepäck haben, weil Ihre Aufgabe auch eine sehr weitgehende ist. Sie sind Head of Sustainability and Corporate Governance bei der Deka. Zu Deutsch, Sie haben die Themen Nachhaltigkeit und gute Unternehmensführung im Gepäck. Und das finde ich besonders spannend. Sie befassen sich sehr viel mit den Unternehmen, mit denen wir uns hier auch befassen in Essen. So Namen wie ThyssenKrupp, RWE, E.ON, auch Bayer in Nordrhein-Westfalen. Viele Menschen, die sich mit Wirtschaft befassen, kennen Sie als sehr wichtigen Redner bei Hauptversammlungen. Die waren zuletzt ja online, auch da sind sie aufgetreten. Jetzt geht das Geschäft aber wieder los, viele Präsenzveranstaltungen. Und Sie haben einen breiten Überblick, was das Wirtschaftsleben in Deutschland angeht. Und deshalb passt das ganz schön, dass wir uns so zum Jahreswechsel hier auch treffen, um ein bisschen zurückzuschauen, was waren die großen Trends, was waren große Themen, aber auch ein bisschen nach vorne zu blicken. Herr Speich, wenn Sie so auf 2023 schauen und Sie müssten eine Überschrift finden, was ist das? Krisenjahr 2023, was ist da besonders bei Ihnen in Erinnerung geblieben?
Das Jahr 2023 war geprägt von Krisen, ja, das stimmt. Aber wenn wir jetzt zum Jahresende auf die Tachonadel bei den Börsenkursen schauen, stellen wir doch fest, dass die Ergebnisse nachher für die Anlegerinnen und Anleger sehr gut geworden sind. Also wir haben im DAX ein zweistelliges Plus, der Nasdaq hat sich fast doppelt so stark entwickelt wie der DAX und selbst verschiedene US-Indizes sind immer noch zweistellig im Plus. Also alles in allem, trotz der sehr schwierigen Rahmenbedingungen, haben sich die Unternehmen und damit auch die Aktienkurse sehr gut geschlagen.
Das ist ja schon eine bemerkenswerte Erkenntnis, weil vielleicht das Gefühl vieler Menschen ein anderes ist, ne? Dass die ja schon auch merken, das sind echt harte Zeiten. Die lesen natürlich nicht nur die Nachrichten von Kriegen, die um sie herum passieren, sondern die sehen auch ihre Energierechnung, die sehen eine Inflation. Ist das nicht irgendwie ja verrückt, dass dann so ein DAX steigt? Bestätigt das so ein bisschen Vorurteil, dass die Wirtschaft vielleicht auch manchmal so ein bisschen fast ja vielleicht schon zynisch ist?
Teilweise haben wir auch Kosten noch nicht voll übergewälzt in die Gewinn- und Verlustrechnung der Unternehmen. Teilweise haben die Unternehmen aber auch eine recht starke Preissetzungsmacht oder aber gerade die Automobilindustrie arbeitet noch das alte Orderbuch ab. Also wer ja einen PKW bestellt hat vor 12, 18 Monaten, je nach Marke wird er erst heute geliefert und dahingehend sind die Ergebnisse, die wir heute sehen, ein Blick in den Rückspiegel. Aber nach vorne gerichtet muss man auch festhalten, dass das Zinsniveau sich ein Stück weit eingependelt hat. Es gibt jetzt die ersten Spekulationen, dass vielleicht es doch nicht so hart kommt mit der Höhe des Zinses nach vorne blickend und dahingehend die Unternehmen sich auch ausrichten können.
Vielleicht, um Sie mal nochmal vorzustellen, Sie sind bei der DEKA. Die DEKA gehört zum Sparkassenverbund. Ich habe gesagt, Sie sind viel auf Hauptversammlungen unterwegs. Wenn Sie einem Laien Ihren Job beschreiben würden, wie sieht da der Alltag aus? Was machen Sie?
Wir arbeiten bei einem Vermögensverwalter. Wir sind ein Team. Unsere Abteilung Nachhaltigkeit und Corporate Governance umfasst circa 20 Kolleginnen und Kollegen. Und wir arbeiten sehr, sehr eng mit dem Portfolio Management zusammen und sind im Endeffekt für alle Fragestellungen der guten Unternehmensführung, der sogenannten Corporate Governance und der Nachhaltigkeit zuständig. Nachhaltigkeit verstehen wir unter den drei Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und danach analysieren wir Unternehmen. Und Teil dieses Analyseprozesses ist eine sehr hohe Interaktion mit den Unternehmensvertretern, in der Regel den Vorständen oder den Aufsichtsräten, meistens die Aufsichtsratsvorsitzenden, um dahingehend genau auf den Punkt bei der Unternehmensführung zu kommen. Also wie wird der Vorstand vergütet? Wie ist der Aufsichtsrat strukturiert? Sind Kompetenzen an Bord? Wie ist die langfristige Strategie des Vorstands, die dann auch vom Aufsichtsrat mitgetragen wird? Und generell, wie schlägt sich ein Unternehmen auch in der Transformation? Weil Nachhaltigkeit neben Digitalisierung sind die zwei großen Katalysatoren der Transformation, insbesondere hier in Deutschland. Und da haben wir ein besonderes Augenmerk drauf. Und wir treffen dann die Vorstände und Aufsichtsräte auch zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Aktienseite. Wir haben 42 Analystinnen und Analysten, die nach Branchen aufgestellt sind. Das heißt, das ist ein sehr teamorientierter Job und auch sehr nah am Kapitalmarkt dran.
Wenn Sie sich dann in der Öffentlichkeit äußern, beispielsweise bei einer Hauptversammlung oder auch in Interviews, dann ist oft die Rolle, zumindest nehme ich sie so wahr, dass Sie dem Management auch mal so die Leviten lesen oder den Finger in die Wunde legen, kritisieren. Ist das eine Wahrnehmung, die aus Ihrer Sicht schon ganz richtig ist?
Unsere Hauptaufgabe ist, durch die Nachhaltigkeitsanalyse langfristige Trends aufzuspüren. Wir können dadurch auch Wachstumstreiber identifizieren. Wir können aber auch ein Stück weit Risiken besser einschätzen. Ereignisrisiken, Klage, Reputationsrisiken. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wenn wir Unternehmen auch über einen sehr langen Zeitraum analysieren, also ich habe 15 Jahre lang Aktienfonds gemanagt und kenne daher den ein oder anderen Akteur auch schon paar Jahre länger, besteht durchaus die Möglichkeit, natürlich über den Zeitverlauf auch Kritikpunkte zu identifizieren und die Unternehmen damit zu konfrontieren. Die Frage, die sich uns immer stellt, wie reformbereit sind die Unternehmen, wie stark sind sie bereit, auch auf Investorenforderungen einzugehen, das hängt sehr stark auch mit dem Aktionariat zusammen. Also gibt es Ankeraktionäre, die die Strategie tragen, oder gibt es einen sogenannten hohen Free Float? Das bedeutet, es gibt eigentlich eine anonyme Masse, breite Masse an Aktionären, Aktionären, aber jetzt nicht den Ankeraktionär. Und das spielt alles mit in das System. Wichtig ist aber, und das ist auch unsere oberste Zielsetzung, es muss sich für uns langfristig bei der Anlage auf der Rendite oder auf der Risikoseite auszahlen. Und das unterscheidet uns vielleicht auch ein Stück weit von einem Hedgefonds oder von einem Aktivisten, der sehr stark höhere Dividendenausschüttung kurzfristig fordert und eine Zerschlagung fordert, was mitunter nicht unter der langfristigen Brille gerechtfertigt ist. Das heißt, wir sind sehr lange in Unternehmen investiert. Wir sind viel länger in Unternehmen investiert, als der ein oder andere Vorstand an Bord ist. Also der durchschnittliche Vorstand bleibt 5,1 Jahre bei DAX-Gesellschaften. Das ist nicht viel. Auch gerade im Lichte der langen Transformationszyklen. Und unsere Aufgabe ist es dahingehend, die nachhaltige und langfristige Wertsteigerung sicherzustellen.
Sie beobachten und begleiten ja auch seit vielen Jahren ThyssenKrupp. Ihr Satz ThyssenKrupp, ein Koloss auf tönernen Füßen, ist ja schon fast legendär. Hin und wieder bei Hauptversammlungen beschrieben, schon vor Jahren, und lässt sich auch teilweise wirklich dann wiederholen. Hat sich die Lage dahingehend gar nicht so geändert, dass Sie diesen Satz immer noch so sagen würden?
Also ThyssenKrupp ist immer noch sehr groß, ist vielleicht nicht mehr ein ganz großer Koloss, nachdem die Aufzugssparte verkauft wurde oder weitestgehend verkauft wurde, aber grundsätzlich ist es ein sehr, sehr großes Unternehmen, ist ein vielschichtiges Unternehmen, ein sehr komplexes Unternehmen, und naja, die Füße sind ein bisschen größer geworden und vielleicht nicht mehr so aus Ton, denn der Cashflow hat sich einigermaßen stabilisiert und wird sich hoffentlich weiter stabilisieren, und das war damals das Hauptthema. Die drückende Verschuldung in Kombination mit einem sehr negativen Cashflow, der immer zu einer weiteren Erhöhung der Verschuldung geführt hat. Daher kam es entsprechend zu dem Bild. Das hat sich deutlich gebessert, aber bei ThyssenKrupp muss man auch festhalten, ist in den letzten 2 Jahren zu wenig passiert. Und Thyssen, ich verwende jetzt bewusst auch nochmal eine alte Formulierung aus einer Hauptversammlungsrede, ist weiterhin ein Ankündigungsweltmeister. Das bedeutet, das Management kommt sehr häufig im Wechselkarussell ins Unternehmen rein, also Management bedeutet der Vorstand, dann werden große Ankündigungen gemacht, die sich nachher dann nicht wiederfinden oder nicht umgesetzt werden. Sodass, um jetzt konkret auf das aktuelle Management, den Vorstand einzugehen, der neue Vorstandsvorsitzende Herr Lopez zeigen muss, dass die Umsetzung stattfindet und dass es vorangeht, dass das Konglomerat weiter entflechtet wird, dass man sicherstellt im Stahlbereich, dass das Unternehmen wettbewerbsfähiger wird, auch im internationalen Kontext, und dass es dort eine Lösung gefunden wird. Und der zweite große Datenpunkt, auf den der Kapitalmarkt schaut, ist, wie geht man mit kleineren Geschäftsmodellen innerhalb von ThyssenKrupp um? Da wäre zuerst Marine Systems zu nennen, also mit dem U-Boot-Fregattengeschäft. Was passiert dort mit? Sicherlich ein hochattraktives Geschäftsmodell von der Bewertungsseite her. Vom Ergebnisbeitrag für Thyssen ist es jetzt nicht exorbitant hoch, sodass der Kapitalmarkt eine weitere Entflechtung von ThyssenKrupp eigentlich als zwingend notwendig erachtet.
Und wenn Sie von einer weiteren Entflechtung sprechen, dann meinen Sie auch insbesondere den Stahlbereich, vermute ich?
Stahl ist natürlich der Kern von ThyssenKrupp, und der Kapitalmarkt wurde in den letzten 2, 3 Jahren sehr stark verwirrt. Zuerst war Stahl Teil des Kerngeschäfts, dann war Stahl auf einmal zum Verkauf freigegeben, dann hatten wir Group of Companies, wie sich das nannte, was jetzt auch nicht funktioniert hat. Deshalb fehlt ein Stück weit ThyssenKrupp die sogenannte Equity Story, das heißt, wie möchte sich das Unternehmen am Kapitalmarkt präsentieren, und das ist auch die Aufgabe des neuen Managementsteams, diese zu formulieren und dann vor allen Dingen konsequent umzusetzen.
Was ist denn Ihre Analyse, auch als jemand, der sich mit Nachhaltigkeitsthemen befasst? Passt Stahl zu ThyssenKrupp, oder würden Sie sagen, verselbstständigen heißt Stahl auch in andere Hände geben?
Das sollte im Kontext des Gesamtkonzerns gesehen werden. Wenn wir in den Rückspiegel schauen, war es ja so, dass man eigentlich nach und nach das Geschäft abverkaufen wollte, mal etwas flapsig gesagt. Also die Aufzugssparte war der erste große Schritt und die anderen Unternehmen innerhalb von ThyssenKrupp sollten folgen. Dazu ist es nicht gekommen. Und aus heutiger Sicht, sowohl was Profitabilitätsthemen angeht, als auch von der Cashflow-Situation, kommt man am Stahl nicht vorbei. Grundsätzlich ist aber die Frage, wie möchte sich das Unternehmen ausrichten? Geht es in Richtung, nennen wir es mal, die grüne Ausrichtung, also grünen Stahl, und man siedelt sozusagen darum einzelne Geschäfte an, die zumindest inhaltlich dazu passen würden? Kann man dem folgen? Ein Gemischtwarenladen sollte ThyssenKrupp nicht bleiben.
Im Grunde entnehme ich in Worten, dass Sie letztlich immer noch nicht genau wissen, was will das ThyssenKrupp-Management eigentlich, ne? Wohin will das Management dieses Unternehmen führen, ne?
Das ist korrekt. Und wir fordern deshalb auch klare Aussagen zur Strategie, zur Ausrichtung des Unternehmens und vor allen Dingen dann auch einen Meilensteinplan. Dass man also sagt, diese Schritte planen wir in den nächsten 12, 18, 24 Monaten und die werden dann auch kommen. Das müssen jetzt nicht die großen Befreiungsschläge zuerst mal sein. Aber der Kapitalmarkt muss mehr Vertrauen bekommen, dass das Management das, was es sagt, auch umsetzt. Und da hat es zuletzt dran gehapert. Die Aktie, wie sie sich in den letzten 2 Jahren entwickelt hat, zeugt von einem Vertrauensverlust in das Unternehmen, was primär am Vorstand auszumachen ist. Und dahingehend muss sich das Unternehmen neu aufstellen und muss auch zeigen, dass es zukunftsorientiert vorgeht. Also wir haben ja nicht nur, es geht ja nicht nur um das Thema Abspaltung oder Aufspaltung. Ich denke, das ist zu kurz gegriffen. Es geht auch um die Wettbewerbsfähigkeit der Geschäftseinheiten, wie diese im Markt positioniert werden sollen und auch, wie sich das dann im Cashflow in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlägt. Wir dürfen eins nicht vergessen, ThyssenKrupp hatte in der Vergangenheit sehr große Herausforderungen beim Cashflow, der war sehr negativ. Ich hatte es bereits kurz skizziert, die Nettoverschuldung ist dahingehend massiv auch gestiegen. Das hat man jetzt im Griff und kann auch mit dem Polster des Aufzugsverkaufs durchaus strategisch in die Zukunft blicken.
Jetzt hat das Unternehmen einen Milliardenverlust hingelegt. Trotzdem soll es eine Dividende geben, also eine Gewinnausschüttung für die Anteilseigner. In Ordnung aus Ihrer Sicht?
Die Dividende haben wir in der Vergangenheit bei ThyssenKrupp immer kritisch gesehen, weil die Verschuldung recht hoch war. Unter der jetzigen Brille stellen sich auch einige Fragezeichen, inwieweit ThyssenKrupp nach vorne gerichtet dividendenfähig ist. Wir sind noch nicht bei der Hauptversammlung. Dort wird es ja beschlossen. Das heißt, auch wenn sie nicht mehr lange hin ist, werden wir uns jetzt nochmal anschauen, wie der Vorstand, wie der Aufsichtsrat reagiert und uns dann zum Tag der Hauptversammlung dahingehend entscheiden. Aber Sie merken, das ist kein Schwarz-Weiß-Bild, sondern wir sehen, da ist viel in Bewegung. Grundsätzlich strahlt der Vorstand und der Aufsichtsrat Handlungsbereitschaft aus. Da hat es ja auch in den letzten 3, 4 Wochen einige aus Kapitalmarktsicht positive Entwicklungen gegeben.
Sie sprechen da quasi die Geschichte an, dass der Vorstand umgebildet wurde, auch erweitert wurde und dass da ja der Aufsichtsratsvorsitzende gesagt hat, wir machen das, selbst wenn die Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat nicht zustimmt. Ne? Also der braucht ja dann seine Doppelstimme, genau, weil die sind paritätisch, also gleich stark besetzt und da hat man quasi gegen die Arbeitnehmerbank dann die Personalien durchgesetzt. In Ordnung?
Genau, das sind die zwei Aspekte. Also erstens Erweiterung des Vorstands. Das kann man durchaus teilen. Also das finden wir auch richtig. Der alte Vorstand hat ja aus 3 Mitgliedern bestanden und es wurden nicht die Maßnahmen umgesetzt, die versprochen worden sind. Das bedeutet, wenn man jetzt den Vorstand erweitert, zieht man natürlich Entscheidungsebenen aus den einzelnen Einheiten raus in den Vorstand rein. Und wir würden uns damit erhoffen, dass das schlagkräftiger wird, das Team, und dahingehend auch Entscheidungen schneller getroffen werden. Zweiter Aspekt, den Sie korrekterweise angesprochen haben, ist das die Ausübung des Doppelstimmrechts durch den Aufsichtsratsvorsitzenden. Das mag vielleicht so in der Breite untergegangen sein, ist aber ein meiner Meinung nach das stärkste Signal überhaupt. Das hat es zumindest meines Wissens bei ThyssenKrupp in den letzten 10, 12 Jahren nicht gegeben und zeigt auch die Entschlossenheit des Aufsichtsrates, Dinge durchzusetzen. Und das ist ja auch ein Punkt, wenn man sagt, wie wird das jetzt umgesetzt, wann kommen Veränderungen, an dem es in den letzten fast 10 Jahren gehapert hat, mit Ausnahme des Aufzugsverkaufs, so dass es grundsätzlich positiv zu werten ist. Man muss natürlich schauen, dass damit gegenüber den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat ein klares Signal gegeben wurde und sollte es auf der anderen Seite auch nicht überstrapazieren.
Ja, die Sorge bei den Arbeitnehmern ist ja, dass man quasi dieses, man überstimmt bei strittigen Themen die Belegschaft, dass das sozusagen von der Ausnahme zur Regel wird und insbesondere dann, wenn es um die Frage geht, was wird aus dem Stahl? Also sagen wir, wenn es dazu käme, das wäre natürlich schon eine extremst Eskalation auch hier in der Region. Man hat noch die Situation Rheinhausen, das große Stahlwerk, die Schließung vor Augen, auch ein Unternehmensleiter Kromme, der quasi gegen den Widerstand der Belegschaft sowas durchgesetzt hat. Also können Sie sich so eine Eskalation mir bei ThyssenKrupp wieder vorstellen?
Aus heutiger Sicht nein. Es sind auch andere Rahmenbedingungen gegeben und es hängt sehr stark auch davon ab, was denn überhaupt mit Stahl passiert. Das wissen wir ja nicht. Also ob das jetzt ein Verkauf ist, ob das eine Joint Venture Partnerschaft ist. Ich denke, das ist sehr schwierig aus heutiger Sicht zu prognostizieren. Fakt ist aber, der Aufsichtsrat hat signalisiert, er ist handlungsfähig. Auch in sehr schwierigen Situationen. Und ich denke, das Signal ist klar, was davon ausgeht. Aber wie ich bereits sagte, muss das auch mit Fingerspitzengefühl eingesetzt werden und sollte nicht überstrapaziert werden. Weil es natürlich auch jetzt nicht nur bei vielfachem Einsatz zu einer Abnutzungsreaktion kommt, sondern auch zu Gegenreaktionen. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies. And once we can count on to help us, live our best lives, but we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a black opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another and almost half of black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreck schrauben, die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Eine Schlüsselfrage bei ThyssenKrupp ist die Energie. Wo kommt sie her? Ist sie bezahlbar? Gibt es genug erneuerbare Energien? Deshalb hat man ja auch die Überlegung, den tschechischen Milliardär Krzyzinski mit ins Boot zu holen, quasi so als Energiepartnerschaft. Wenn Sie so auf die Energiewende in Deutschland blicken, haben Sie da ein gutes Gefühl oder sind wir da einfach viel zu langsam und noch längst nicht da, wo wir hin müssen?
Wir haben enorme Herausforderungen bei der Energiewende. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel auf diesem Planeten einhalten wollen, ist nicht nur für Deutschland gesprochen, sondern global gesprochen, sind Investitionen notwendig von 110 bis 130 Billionen Euro. Also das sind Zahlen, die man sich kaum vorstellen
Jahre,
kann.
Betrachtet.
Bis 2050, was dann eben die Erreichung dieses Zieles angeht. Das ist praktisch nicht umsetzbar. Warum sage ich das in dieser Form? Weil wir damit jedes Jahr zwischen 3,5 und 4,5% des Bruttoinlandsproduktes in jedem Land aufwenden müssten. Und das ist eine Mammutaufgabe, die eben praktisch nicht zu stemmen ist. Deshalb ist das 1,5-Grad-Ziel auch nach hinten gerückt von der Eintrittswahrscheinlichkeit. Viele schauen jetzt auf das 2-Grad-Ziel und da benötigen wir auch entsprechende Investitionen. Und das ist nicht nur bei der Energieproduktion der Fall, sondern auch beispielsweise beim grünen Stahl. Deshalb ist es auch grundsätzlich richtig, die Technologie zu fördern, wie das die Bundesregierung auch gemacht hat. Aber der Kapitalmarkt wird auch seinen Beitrag leisten und für uns ist auch Nachhaltigkeit in Bezug auf Anlage, Strategie und Integration in den sogenannten Investmentprozess, den wir haben, essentiell, weil es dort draußen eben Treiber gibt, die auf die Unternehmen wirken, die wir vor 5 oder 10 Jahren in dieser Form nicht hatten. Also Klimawandel, wir haben eine Verschmutzungskrise, nicht nur eine Klimakrise, wir haben eine Umweltschutzkrise beispielsweise. Und das wirkt auf die Geschäftsmodelle der Unternehmen und deshalb ist auch Nachhaltigkeitsaspekte sind eine der Teilsäulen der Transformation.
Linken Sie da als DK, also als Sparkassen-Investment-Gesellschaft, dann gezielt das Geld auch dorthin, wo Sie besonders nachhaltige Geschäftsmodelle sehen?
Also Nachhaltigkeit bedeutet Umwelt, Soziales, Unternehmensführung. Es ist nicht nur grün. Das vielleicht auch zur Einordnung vorweggeschickt. Das bedeutet, wir haben den großen Vorteil als sehr große Kapitalsammelstelle, dass wir Nachhaltigkeitselemente in unsere Investmentprozesse integrieren können und dass wir auch Portfolios anbieten, die in besonderer Weise nach nachhaltigen Aspekten ausgerichtet sind. Das hat wiederum den Effekt, dass wir damit Unternehmen belohnen, gerade mit den nachhaltigen Portfolios, die bei Nachhaltigkeit sehr gut unterwegs sind, führend sind, hohes Wachstum zum Beispiel haben, auch Vorteile beispielsweise der Transformation auf ihr Geschäftsmodell vereinen können. Auf der anderen Seite müssen wir auch Unternehmen bestrafen, dahingehend, dass wir das Kapital ihnen entziehen, weil gewisse Nachhaltigkeitsfaktoren nicht eingehalten worden sind, zum Beispiel hohe CO2-Emissionen. Und das Entscheidende ist aber, dass die Veränderung aus der Nachhaltigkeitssicht im Umweltbereich beispielsweise dazu führt, dass Unternehmen CO2-ärmer werden. Wenn sie CO2-ärmer werden als Unternehmen, müssen sie keine CO2-Rechte mehr einkaufen, weil sie ja weniger CO2 ausstoßen. Damit steht den Aktionären mehr Kapital zur Verfügung, beispielsweise für die Dividende, oder sie können es natürlich ins Geschäftsmodell investieren, was wiederum vom Kapitalmarkt dann positiv honoriert wird. Das heißt, man hat auch mit der CO2-Intensität als ein nachhaltiges Element, haben sie die Veränderung von Risikoprämien am Kapitalmarkt. Und das kommt natürlich sehr spannend dann daher für den Kapitalanleger, um sich recht frühzeitig zu positionieren.
Wenn man das jetzt mal anhand des Beispiels RWE durchdekliniert, der Essener Energiekonzern, der ja, Sie haben es beschrieben, sehr CO2-intensiv ist, auch nach wie vor natürlich noch viel CO2-intensiver gewesen ist, mit der Braunkohle, insbesondere das Rheinische Revier, riesige Kraftwerksblöcke, jetzt aber auch sagt, wir bauen um, wir stecken die Investitionen in erneuerbare Energie. Ist so ein Unternehmen dann für Sie ein glaubwürdiger Investment-Case?
Wir haben im Jahr 2019 bei der Hauptversammlung den Vorstand von RWE nicht entlastet, weil wir mit der Strategie nicht einverstanden waren. Im Sommer 2019 hat sich dann RWE sehr, sehr stark bewegt, hat auch eine strategische Neuausrichtung vollzogen. Man ist viel stärker in die dezentrale Energieproduktion, hat erneuerbaren Portfolio massiv aufgebaut, hat auch die Investitionsströme umgeleitet und der Kapitalmarkt hat das Verhalten aber auch honoriert. Der Aktienkurs ist dahingehend gut gelaufen und CO2 ist zwar immer noch die zentrale Größe, auf die wir auch bei RWE schauen. RWE ist weiterhin der größte CO2-Emittent in Europa, also nicht zu verachten, aber man muss sagen, das Management hat es erkannt. Man hat in Nordamerika noch eine Renewables, also auch erneuerbare Energienakquisition durchgeführt. Das hat nochmal das Profil von der RWE verändert. Und man hat auch dann gesagt, man wird aus der Kohle rausgehen und hat den Kohleausstieg von 2038 auf 2030 vorgezogen, was unseres Erachtens der vollkommen richtige Schritt ist. Sodass wir anders als noch vor 10, 15 Jahren bei einer RWE nicht über das Zielbild diskutieren, sondern das Zielbild ist sehr klar. Es geht mehr darum, wann wird das erreicht? Und bei RWE ist zurzeit die spannende Frage, wie geht man denn weiter mit den Kohleaktivitäten um? Also wir haben ja 2030 dann als letztes Jahr, wenn RWE es betreiben würde. Und würde es nicht Sinn machen, früher rauszugehen, weil möglicherweise man dann auf Gewinne auf der einen Seite verzichten müsste, die noch anfallen bis zu diesem Zeitpunkt. Auf der anderen Seite hätte das aber am Kapitalmarkt die Konsequenz, dass RWE von vielen Investoren sicherlich in der Gunst steigen würde, weil RWE damit ein stärkerer erneuerbaren Energienspieler geworden ist und auch gerade in Nordamerika, wo man ja auch investitionsseitig sehr stark unterwegs ist, nochmal Rückenwind über den Kapitalmarkt bekommen würde und damit die Bewertung steigt. Also hat man im Endeffekt jetzt derzeit die Frage, was das Thema CO2 angeht, ist 2030 wirklich der Endzeitpunkt oder schafft man es nicht, die Kohleaktivitäten in ein anderes Setup zu bringen, auch außerhalb des Unternehmens, was dazu führt, dass am Kapitalmarkt der Neubewertung der Aktie nichts mehr entgegensteht.
Ich finde schon mal interessant, dass Sie auch 2030 schon mal als Mindestausstiegsdatum ansehen würden. Es gibt ja durchaus auch Stimmen, die sagen, das kriegen wir ja auch noch nicht mal hin. Nicht bei RWE hört man solche Stimmen, sondern aus anderen Bereichen. Also ich habe sowas von Stadtwerken jetzt beispielsweise gehört, die einfach sagen, wir brauchen eine gewisse Kraftwerkskapazität am Markt. Die Gaskraftwerke zum Umbau sind noch längst nicht da, aber Sie würden eher Druck machen und sagen, lieber vor 2030 raus?
Also die Argumentation ist auf der einen Seite die volkswirtschaftliche, die Sie jetzt schildern, auf der anderen Seite die des Kapitalmarktes. Und der RWE hat ja sehr klar gesagt, dass im Jahr 2030 Schluss ist mit Kohle. Was danach mit diesen Aktivitäten passiert, bleibt abzuwarten. Sie werden sicherlich nicht in RWE-Eigentum dann weiter sein, aber es gibt ja andere Lösungen, auch staatliche Lösungen.
Also eine Kohlestiftung oder auf jeden Fall eine Herausgliederung, also eine Abspaltung. Also ich finde auf jeden Fall, es wäre besser, wenn RWE, ja ich sag jetzt mal auch salopp, es nicht mehr am Bein hätte.
Aus dem Aspekt der sehr kostenintensiven CO2-Emissionen und wenn man sich den CO2-Preis auch in den nächsten Jahren anschaut, muss er zwangsweise auch nochmal regulatorisch überdacht werden und wird sicherlich auch regulatorisch verknappt werden, was dazu führt, dass an der einen oder anderen Stelle der Druck auf CO2-intensive Unternehmen steigen wird. Sodass wir, wenn man perspektivisch jetzt sich das Thema Klimawandel anschaut, je länger man wartet mit der Umstellung des Geschäftsmodells, desto härter wird der Einschnitt später sein.
Wir haben ja über 2023 gesprochen und was ist so hängen geblieben? Erstaunlicherweise haben Sie den Atomausstieg noch gar nicht dann spontan genannt. Das zeigt mir auch so ein bisschen, wie schnell sich das Rad dreht. Ne? Also es ist ja auch das Jahr gewesen, in dem die deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet wurden und man spricht da im Grunde gar nicht mehr drüber. Das scheint schon so verdaut zu sein. Ne?
Die Kapazitäten müssen halt aufgefangen werden. Mhm. Das ist von der Grundlastseite sicherlich schwierig, von Erneuerbaren nur schwer umsetzbar, sodass wir dann innerhalb des Kraftwerksmix in Deutschland auch nochmal die Hinwendung zur Kohle gesehen haben, ja. Mhm.
Es ist immer das eine, der Energieerzeuger zu sein und die andere Seite ist dann der Energieverbraucher. RWE profitiert im Moment sehr stark davon, begehrte Energie zu haben und auf den Markt bringen zu können und macht damit ja glänzende Gewinne. Die Verlierer sind dann die Verbraucher, zu denen ja auch ThyssenKrupp gehört, aber vielmehr auch noch die energieintensiven, wie beispielsweise die Chemieindustrie, die ja massivst klagen über die hohen Energiepreise. Wenn Sie da auch drauf schauen, sind die Energiepreise zu hoch in Deutschland? Muss ich da was tun?
Wir sehen strukturell, auch jetzt aus der Volkswirtschaft gesprochen, einen höheren Energiepreis in Deutschland. Das führt dazu, dass die, was das Thema Kosten angeht, für die Unternehmen natürlich eine Herausforderung wird, insbesondere in der Chemiebranche für die Basischemie, die zunehmend auch in anderen Ländern dann sehr kostengünstig investiert werden kann, sodass auf den Geschäftsmodellen im Chemiebereich, die die Basischemie abdecken und die auch Druck aus China durch Importe jetzt bekommen, nochmal in erhöhter Transformationsbedarf besteht. Wir sehen den chinesischen Markt ja als den größten Chemiemarkt weltweit, der auch zukünftig ein sehr überdurchschnittliches Wachstum zeigen wird. Und die Chemiebranche kann es sich kaum leisten, eben in China nicht vertreten zu sein, zumindest in diesen Segmenten. Und das ist dann gleichzeitig die Herausforderung für die sehr industrielastigen Branchen, also wie die Chemiebranche eine ist hier in Deutschland.
Wenn wir diese hohen Energiepreise nehmen, muss man sich da vielleicht auch mal als Bundesrepublik Deutschland ehrlich machen und doch einräumen, bestimmte Sachen rechnen sich hier nicht mehr im internationalen Vergleich. Also wenn man diese Standortkosten hat, diese Energiekosten, wird es da zwangsläufig Verlagerungen geben bei den energieintensiven Betrieben dann in andere Regionen der Welt?
Also grundsätzlich legen wir global an. Wir haben die Möglichkeit, global anzulegen. Die Diskussion, die wir derzeit mit den Unternehmensvertretern und Unternehmensvertretern haben, ist, wo denn langfristig die Investitionen stattfinden. Und die Amerikaner haben das sehr clever gemacht mit dem IRA, den Inflation Reduction Act, der enorme, das glaubt man gar nicht für Nordamerika, enorme Kapazitäten aus für nachhaltige Branchen vorsieht. Und man sieht derzeit schon eine strukturelle Veränderung hin nach Nordamerika, Investitionen im Nachhaltigkeitsbereich, also Realinvestitionen, also vor Ort Produktionskapazitäten, die geschaffen werden, und sieht eine eher bestehende Zurückhaltung in Asien.
Ja, aus NRW-Brille muss ich auch einfach feststellen, es sind auch gerade nordrhein-westfälische Unternehmen, die von diesen Standortkosten hier betroffen sind. Also Evonik, Covestro, Lanxess im Chemiebereich, natürlich auch ThyssenKrupp. Also gerade da, wo die Industrie sehr stark ist, gerät sie jetzt auch unter Druck, ne?
Wir haben zudem, das kann man bei Lanxess auch sehr gut erkennen, dass es Unternehmen sind, die von der Größe leben. Das heißt, man hat enorme Skaleneffekte. Das bedeutet, in Zeiten des Wachstums habe ich Kostenvorteile in der Produktion, und das holt natürlich die Unternehmen sehr, sehr stark ein, beispielsweise derzeit die Lanxess, dass es zu negativen Effekten dann bei einer Abschwächung der Nachfrage angeht, bei gleichzeitig auch steigenden Importen beispielsweise aus China.
Ich würde gerne noch einen zweiten Aspekt ansprechen, der bei Ihnen ja auch zu den Aufgaben gehört, nämlich Thema Corporate Governance. Also da sind Sie ja auch Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex. Da sollen Sie ein bisschen auch so eine Wächterfunktion haben oder zumindest darauf achten, dass es gute Regeln gibt, die sich dann auch umsetzen lassen in Unternehmen. Ein Corporate Governance Thema, was viele Menschen umtreibt, ist mit Sicherheit das Thema die Vergütung der Vorstände. Mhm. Wenn man sich da mal anschaut, wie sich das im vergangenen Jahr entwickelt hat, durchschnittlich hat ein Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns 5,1 Millionen Euro erhalten, ein einfaches Vorstandsmitglied bei 2,9 Millionen Euro. Ja, das sind Zahlen, die weit entfernt sind sozusagen von Durchschnittsgehältern. Wenn Sie auf diese Themen blicken, das sind ja auch bei Hauptversammlungen wichtige Themen, was sind da Ihre Kriterien, wonach Sie schauen, das geht noch in Ordnung?
Die absolute Höhe ist ein Aspekt. Die absolute Höhe nicht nur für sich genommen, sondern auch im Kontext der Branche, im Kontext der einzelnen Vorstände. Also ein Vorstandsvorsitzender wird natürlich anders bezahlt als ein regulärer Vorstand. Was uns am stärksten bewegt, ist die Struktur der Vergütung. Die in der langfristigen Komponente fordern wir 30% Nachhaltigkeitsziele, die dann abhängig vom Geschäftsmodell sind. Also wenn Sie jetzt ein CO2-intensives Unternehmen sind, müssten da CO2-Werte drinstehen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, was sehr stark in der Produktion ist, kann man auch Unfallhäufigkeit beispielsweise mit aufnehmen. Also gibt es unterschiedliche Faktoren.
Das ist eine DK-Forderung jetzt.
Das wäre jetzt eine Forderung von uns als Haus. Aber grundsätzlich ist die Struktur das Entscheidende. Und wenn man diese Struktur ausgelotet hat, stellt sich immer die Frage, wie ist, wir nennen das der Anstellwinkel im Endeffekt der Variablen, die dahinter sind. Also wann wird der Vorstand belohnt? Welche Ziele muss er erreichen? Und das müssen wir dann individuell in den Gesprächen herauskitzeln. Aber grundsätzlich kann man von der absoluten Höhe feststellen, dass das im internationalen Kontext eher im Mittelfeld ist. Bei der Struktur ist es sehr unterschiedlich von den Ländern her, aber wir würden uns ein Stück weit mehr langfristige Struktur wünschen, also dass man mehr Gehaltsbestandteile an langfristige Komponenten koppelt, weil wir auch langfristige Investoren sind. Und wir wünschen uns mehr Eigeninvestment der Vorstände, dass man also ganz bewusst sagt, wir gehen in die Aktie rein, wir sind in der Aktie auch aktiv und identifizieren uns mit dem Unternehmen.
Aber die absolute Höhe, würden Sie sagen, damit muss man klarkommen? Also es ist ja für jemand, der von außen drauf schaut, machen wir uns nichts vor, erstmal unverständlich. Da kriegt jemand 6 Millionen, 7 Millionen oder vielleicht sogar fast 10 Millionen Euro im Jahr für eine Tätigkeit, die vielleicht jemand anders auch könnte.
Das sind die Zahlen, die Sie nennen, sind natürlich die absolute Spitze im DAX. Das ist ja nicht der Regelfall. Wir schauen uns das sehr genau an. Es gibt jetzt keine absolute harte Grenze. Es kann auch sein, dass 2 oder 3 Millionen zu viel sind für die Leistung, die erbracht wurde, sodass das immer vom Einzelfall abhängt. Grundsätzlich ist es aber schon so, und das wird aufs Argument der Unternehmen häufig gebracht, und das kaufen wir den Unternehmen nicht ab, dass halt in den USA andere Gehälter gezahlt werden und wir müssen ans US-Niveau ran. Und dann sagen wir auch, okay, wir sind hier in Deutschland und das muss auch zum Unternehmen passen, auch von der Vergütungsstruktur. Und deshalb ist eine konservative Herangehensweise sicherlich sinnvoller.
Das sind ja auch so Themen, die bei Hauptversammlungen da eine Rolle spielen. Das Geschäft geht jetzt so wieder los. Also Sie haben ja jetzt in der Vergangenheit öfter vom Rechner Ihre Meinung äußern müssen. Das war ja ein bisschen blutleer. Leider. Also auch so Diskussionen, die wir ja vielleicht führen, das dann auch vielleicht auch mal kontroverser wird. Macht Ihnen sowas auch Spaß, dann da in die Manege zu gehen?
Als Redner ist die Präsenzhauptversammlung durch nichts zu schlagen. Man hat gerade hier in der Krugerhalle beispielsweise oder dann
in Bochum
bei ThyssenKrupp, genau, ist ja die nächste Hauptversammlung, da hat man dann auch Gespür für die Halle und kann sich dann auch vom Redetext und vom Vorgehen sicherlich dahingehend anpassen. Das hat man im virtuellen Raum nicht. Der virtuelle Raum ist steril, der ist anonym, man hat kein Feedback davon und hat auch die große Sorge, dass das Signal dann überhaupt nicht mehr in vernünftiger Weise ankommt und man unterbrochen wird aufgrund der technischen Probleme, was übrigens bei uns bei fast jeder dritten Hauptversammlung dieses Jahr der Fall war. Das dürfen wir eben nicht vergessen.
Aber ist das auch so eine Art Wegducken vielleicht von Unternehmen, dass die dann auf dem Online-Format bleiben wollen, also jetzt nicht zurück zur Präsenz gehen?
Das Online-Format hat natürlich den Vorteil, dass die Stimmung im Saal nicht vorhanden ist.
Vorteil aus Sicht derjenigen, die keine Veränderung wollen sozusagen.
Mitunter von Unternehmensvertretern, dass man mitunter auch, wenn man sich jetzt eine Hauptversammlung hier historisch in der Krugerhalle vorstellt, also RWE, E.ON, es gab ja noch ein paar andere hier in Essen. Das sind auch Hauptversammlungen, wo Emotionen eben eine Rolle spielen. Und das fehlt der virtuellen Hauptversammlung komplett. Der Vorteil der virtuellen Hauptversammlung ist, dass man sehr schnell sie eigentlich durchführen kann. Man ist durch die Technik auch mobil jetzt aus Aktionärsicht. Also wo wir dann die Rede halten, ist sekundär. Ich wähle mich ganz normal ein. Das Unternehmen sollte aber alle Vertreter vor Ort halten. Aber unter dem Strich überwiegen die Nachteile, zumindest in dem virtuellen Format, wie es derzeit gelebt wird in diesem Jahr. Es müssen technische Verbesserungen her, es muss mehr Interaktion her. Dann kann man dem Format auch eine Zukunft geben, nur das sehen wir derzeit nicht. Deshalb auch großes Lob an ThyssenKrupp, die jetzt Anfang Februar dann die Hauptversammlung in Präsenz wieder durchführen in Bochum.
Da werden Sie dann auch sein, ne?
Ja, das ist auch eine Hauptversammlung, muss ich echt sagen, wo ich mich drauf freue, weil die Thyssen-Hauptversammlung ist immer die erste im Jahr, das ist sozusagen der Saisoneröffner und gleichzeitig ist auch die Größe sehr angenehm und da ist auch entsprechende Stimmung dann in der Halle vorhanden.
Super. Und wir hatten hier unseren Präsenz-Podcast, Sie waren bei uns, das wissen wir sehr zu schätzen, toll, dass Sie den Weg hier auf sich genommen haben von Frankfurt nach Essen. Schön, dass Sie uns zugehört haben, wenn Sie uns zugehört haben und bis zum Ende dabei geblieben sind, freut mich sehr. Wir freuen uns auch sehr über Feedback, gerne über unsere Social Media Accounts, LinkedIn, Herr Speich ist da, ich bin da, da poste ich zumindest auch regelmäßig was. Folgen Sie uns gerne, um keine Folge zu verpassen. Wir freuen uns, wenn die Wirtschaftsreporter Community wächst. Ja, herzlichen Dank, Herr Speich, toll, dass Sie da waren und ja, wir sehen uns vielleicht in Bochum und manche Menschen, die uns zuhören, sehen Sie vielleicht auch noch in Bochum.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Podcast der WAZ.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.